19. Brief. Sie irren, wenn Sie glauben, ich könnte am Ende doch ungeduldig werden, weil Sie nun schon wieder zu einer Frage gezwungen sind. Ich kann es vielmehr recht gut nachfühlen, dass Sie den Gebrauch des Wortes Wesen bisher von sich aus anders gewohnt waren und darum beunruhigt sind, wenn Sie die bei mir an anderen Orten auch synonymisch gemeinten Worte Wesen und Wesenheit auch als zwei verschiedener Begriffezeichen gebraucht sehen. Nun will ich gewiss die Dinge, die ich darstelle, möglichst konturklar zur Darstellung bringen, aber gerade hier sehe ich mir sprachlich keine andere Möglichkeit gegeben, das, was ich sagen will, zu sagen, als indem ich verlange, dass man den Begriff Wesenheit für das Wesengebende gelten lässt. Das höchste Wesen aber ist dadurch Wesen, dass es in der Wesenheit ist, wie sie in ihm. Und wenn ich darstellen will, was ich darzustellen habe, müssen mir beide Worte als Bestimmungen zur Verfügung stehen. Nicht anders, als wenn ich einem Menschen, der nach 100 Jahren wieder irdisch auferstanden wäre, nun klar machen sollte, dass ein Elektromotor sich nur dann bewegt, wenn er unter Elektrizität steht. Auch da müssten mir die Worte für Bewegtes und für das Bewegende zu Gebote stehen. Dieser Vergleich hinkt jedoch beträchtlich, denn mir ist Wesenheit nicht bloß das Bewegende des Wesens, sondern vielmehr in erster Hinsicht des Wesens Allerinnerstes, vergleichend gesagt sein lebendiger Kern. Aber ich bin weit davon entfernt, hier ein Spiel mit Worten treiben oder darum streiten zu wollen, welche konventionelle begriffliche Bedeutung den hier in Rede stehenden Worten zugemessen werden darf. Ich gestehe Ihnen ohne weiteres das Recht zu, für das, was ich die Wesenheit nenne, durch die allein Wesen möglich ist, ein anderes, zu Ihnen eindringlicher sprechendes Wort zu setzen. Einzig wesentlich ist ja nur, dass Sie nachfühlend erfassen, was ich meine, denn das Gemeinte ist so ganz und gar allen Gedankenbereichen entrückt, dass es nie und nimmer zu erdenken wäre, auch wenn die scharflinigsten Gedankenbilder es zu gedanklicher Gestalt zu bringen suchen wollten. Aber die Mühe, das von mir hier Gemeinte im Nachfühlen fassen zu lernen, kann ich Ihnen allerdings nicht ersparen, wenn ich Sie geschützt sehen will vor Irrtum gegenüber dem, was ich von der Geburt Ihres lebendigen Gottes in Ihrer ewigen Menschenseele sage, denn eben hier handelt es sich um nichts anderes als um die von mir gemeinte Wesenheit, die auch dem individuellen Erdemenschen in der seiner Individualität auf das genaueste entsprechenden Form bewusst werden kann und durch die allein er wesenhaft zu werden vermag, in Ewigkeit wie Zeit. Der Vater ist nur den Leuchtenden des Urlichtes, die seine eigene Zeugung durch seine Offenbarungsform, die 12 Väter, darstellen, bewusstseinszugänglich, und zwar jedem einzelnen Leuchtenden in der Form dessen unter den 12, mit dem Vater alle identischen Vätern, der diesen individuellen Leuchtenden individuell im Urwort zeugte. Der lebendige Gott aber, von dem ich als von der einzigen allen Erdenmenschen praktisch erreichbaren Selbstoffenbarung Gottes spreche, kann jedem Menschen auf Erden, soweit dieser selbst sich dazu vorzubereiten weiß, seelisch erlebbar werden, was ich mit einer Geburt Gottes in der Seele vergleiche. Meine Bücher sind ja nur deshalb geschrieben, damit durch sie die hier erwähnte unumgänglich notwendige Vorbereitung in die rechte Bahn gelenkt werde. Da aber fast alle Menschen mit verschwindenden Ausnahmen so tief in ihrem Verstandesbewusstsein versunken sind, dass auch der dumpfeste, der nur mit ein paar kläglichen Gedanken sich bescheidet, dennoch sein Leben statt in seiner Wirklichkeit nur in Gedanken lebt und dieses in Gedankenleben ebenso für sein wirkliches Leben hält, wie der an Gedanken reichste. So war es nötig aufzuzeigen, wo die für das Erleben ihres lebendigen Gottes der Seele gesetzte Vorbereitung innerhalb der Struktur des ewigen substanziellen geistigen Lebens ihren Platz hat. Das konnte aber nicht anders geschehen, als nur durch eine Darstellung alles dessen, was vom ewigen Leben des substanziellen Geistes umfasst wird, und ich durfte nichts, was irgendwie Klärung zu bringen geeignet war, nur deshalb unerwähnt lassen, weil es nicht für jeden erlebbar wird. Ich musste sehr vieles bringen, wenn ich bewirken wollte, dass sich doch mancher zu dem Wenigen entschließen würde, was meine Bücher von jedem, den sie erreichen, als Mindestes erwarten. Empfangen Sie meinen Segen und lernen Sie immer mehr erkennen, dass jede Bezeichnung geistiger Dinge mit der Unmöglichkeit rechnen muss, wirkliches geistiges Leben durch ein Wort der Sprache zu umschließen.